Ich finde, dass wir als Continentale auch ein attraktives Angebot haben und wir haben auch immer so mal einen guten Anlass, auch entsprechende Gespräche zu führen und auch gemeinsam Ideen zu entwickeln. Ich finde das wichtig, in einem Gespräch zusammenzukommen und auch kreativ zusammenzukommen, sich auszutauschen. Für was steht die Conti? Wie erleben die Vertriebspartner die Conti? Wo können wir besser werden? Und wie können wir einfach gemeinschaftlich daran arbeiten, dass wir noch bessere Produkte und Prozesse für unsere gemeinsamen Kunden an die Rampe stellen?
Können wir uns denn jetzt auch in der Krankenversicherung auf neue Tarife freuen? Wird es da zeitnah etwas geben?
Ja, wir werden unser Angebot in der betrieblichen Krankenversicherung ausweiten. Wir haben da viele interessante und gute Ideen und ich glaube auch die Ansätze oder die Erweiterung, muss man schon sagen, die Erweiterung unseres Angebots, da habe ich Fantasie dafür, dass die auch im Markt gut ankommen werden.
Hallo und herzlich willkommen bei Continentale à la carte, dem kulinarischen Versicherungspodcast. Eure Gastgeberin Christina Benz präsentiert euch in kurzen Episoden spannendes Wissen für einen erfolgreichen Vertrieb. Ganz nach dem Motto à la carte. Ist für jeden etwas dabei.
Digitalisierung, Prozessoptimierung, elektronische Patientenakte, künstliche Intelligenz, neue Gebührenordnung für Ärzte. Der privaten Krankenversicherung stehen in den kommenden Jahren viele große herausfordernde Projekte bevor. Da ist es gut, wenn derjenige, der diese Sparte bei der Continentale lenkt, schon einige Erfahrung am Steuer hat. Wie unser neuer Krankenversicherungsvorstand, Dr. Markus Krämer. Seit dem 1. März leitet er das Ressort erneut. Er hat bereits viele Jahre zuvor diesen Bereich verantwortet. Lieber Markus, schön, dass du da bist.
Liebe Christina, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir starten mal mit dem Blick auf deinen Teller. Du warst viele Jahre Vorstand der Mannheimer Versicherung und hast auch in Mannheim gelebt. Daher kennst du Mannheim auch kulinarisch gut. Kann man dich denn mit ganz typischen Kurpfälzer bzw. Pfälzer Gerichten locken, etwa dem Saumagen oder dem Pfälzer Wurstsalat?
Also als ich vor vielen, vielen Jahren, also 2000 nach Mannheim gezogen bin, war ich wirklich überrascht, wie kulinarisch die Breite ist. Nein, das ist total spannend, also muss man schon sagen. Und dadurch, dass ja Mannheim unmittelbar an die Pfalz grenzt und die Pfalz dafür bekannt ist, dass sie wirklich eine tolle Küche hat, ist das immer eine schöne Zeit, auch insbesondere in der Pfalz essen zu gehen. Und als ich das erste Mal Pfälzer Saumagen mich getraut habe zu bestellen, wusste ich natürlich nicht, was da auf den Teller kam. Das war aber gar nicht so schlecht. Ich habe das danach nochmal gegessen und nochmal. Nee, ist also wirklich gut. Also man ist überrascht.
Und der Wurstsalat geht auch?
Der Wurstsalat geht auch, aber der Saumagen, den finde ich irgendwie noch urtypischer, den finde ich noch besser.
Okay. Und wie sieht's beim Nachtisch aus? Magst du das traditionelle Lebkuchengebäck, den Mannheimer Dreck? Oder tendierst du eher in Richtung Eis, also zum Beispiel das klassische Spaghetti-Eis, das eine besondere Beziehung zu Mannheim hat?
Also ich bin eigentlich eher so ein Schokoladentyp. Das heißt also, ich esse eigentlich als Nachtisch gerne immer irgendetwas aus Schokolade. Aber die beiden Sachen, die du angesprochen hast, Mannheimer Dreck und insbesondere das Spaghetti-Eis, das ist natürlich was ganz Typisches aus Mannheim. Ich finde das, was der Fontanella, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vor ein paar Jahrzehnten wird das wahrscheinlich schon gewesen sein, entwickelt hat, war ja, glaube ich, fast eher ein Zufall, wie das passiert ist, Spaghetti-Eis zu machen. Also wirklich ein Eis zu haben auf dem Teller, was wie Spaghetti aussieht. Und dann kommt da ja eine rote Erdbeersoße oder Himbeersoße kommt entsprechend drauf. Und das sieht also einfach klasse aus und schmeckt auch nicht schlecht, muss man sagen. Gut.
Ja. Mannheim liegt ja auch am Rhein. Du wohnst auch heute am Rhein, aber jetzt seit einigen Jahren in Düsseldorf. Ja. Auch dort gibt es ja eine kulinarische, sehr spannende Szene. Insbesondere natürlich so ein bisschen im japanischen Bereich. Bist du eher für dieses Themengebiet zu haben oder dann doch lieber für Sushi?
In Düsseldorf gibt es viele echt gute und tolle japanische Restaurants. Und wenn ich in einem drin bin, ist zumindest immer ein Gang, ist auch irgendwie Sushi dabei. Ich finde das einfach typisch japanisch, gehört irgendwie dazu.
Okay. Auch wenn es nicht ganz so zum Teller passt, aber du bist der einzige Mensch, das muss ich ja nochmal sagen, den ich kenne, der kein Wasser mag und auch kein Kaffee, was ja gerade auch für die Versicherungsbranche total untypisch ist, weil ja total viel Kaffee getrunken wird und auch Wasser. Und du ernährst dich, glaube ich, nur von grünem Tee und Cola Zero. Deine Frau wird mich wahrscheinlich jetzt hassen, wenn ich das sage.
Ja, also das ist, ich meine, diese Kombi ist natürlich der ganz besondere, muss man ja schon sagen. Ne? Grüner Tee steht ja im Verdacht, gesund zu sein, ja. Und Cola Zero ja ganz so im Gegenteil. Ne? Also meine Frau ist Ärztin und wenn die mich, nein, erwischt ist falsch, aber wenn sie mitbekommt oder wieder dabei ist, wenn ich da eine Cola Zero trinke, dann guckt sie mich an und sagt, sag mal, du weißt ja, was da drin ist. Und dann sage ich mir immer, naja, der grüne Tee am Morgen oder am Laufe des Tages,
der
agiert
das
dagegen,
wieder aus.
Der, ist ja, der gleicht das aus.
Okay, wo wir schon mal beim grünen Tee sind, schwenken wir mal rüber zur Krankenversicherung. In den vergangenen 4 Jahren warst du, vereinfacht gesagt, unser Vertriebsvorstand. In dieser Zeit hattest du immer sehr engen Kontakt zu unseren Maklern und insgesamt zu unseren ganzen Vermittlern, mit denen wir zusammenarbeiten. Wie hilft dir das jetzt in deiner neuen Position oder deiner neuen alten Position in der Krankenversicherung? Hast du da einen vermehrten Vertriebsblick jetzt in der Krankenversicherung?
Ich glaube, dass Besondere der Continentale ist ja das Folgende, dass wir aus der Sparte heraus auch eine Vertriebsverantwortung haben. Und ich habe ja, sagen wir mal, bei uns die Vertriebsvorstandsrolle übernommen. Da ist ja immer so die Frage, was ist eigentlich die Vertriebsvorstandsrolle? Das ist ja bei uns, ist das ja, heißt das ja ganz offiziell, Vertriebspartnerbetreuung und Kundendienst, was ich sehr wichtig finde, dass das auch in einem Ressort zusammen ist. Und davor war ich ja auch schon verantwortlich für die Krankenversicherung. Ja. Das heißt, ich hatte schon im Vorfeld die Vertriebsverantwortung für den Krankenversicherungsbereich und parallel dazu habe ich den Vertriebsinnendienst geleitet. Also kurzum, ich habe eigentlich das Glück, dass ich jetzt seit, ich weiß nicht sagen, über 10 Jahren eigentlich bei der Continental immer eine engere oder weitere Vertriebsverantwortung wahrnehmen darf. Und dadurch habe ich, würde mal sagen, seit 10 Jahren natürlich, glaube ich, einen intensiven oder weniger intensiven Kontakt natürlich mit vielen Vertriebspartnern. Und das hilft natürlich auch insbesondere, wenn man die Vertriebspartner teilweise aus unterschiedlichen Rollen auch kennenlernt. Ich habe ja auch, jetzt gut, sagen wir mal, in den letzten 15 Monaten ja auch vertretungsweise auch das Lebensversicherungsressort geleitet, so dass ich also mit vielen Kolleginnen und Kollegen draußen eigentlich zu Krankenthemen, zu Lebenthemen eigentlich in Kontakt war. Und ich finde, dass wir als Continentale auch ein attraktives Angebot haben. Und wir haben auch immer so einen guten Anlass, auch entsprechende Gespräche zu führen und auch gemeinsam Ideen zu entwickeln. Ich finde das wichtig, in einem Gespräch zusammenzukommen und auch kreativ zusammenzukommen, sich auszutauschen. Für was steht die Conti? Wie erleben die Vertriebspartner die Conti? Wo können wir besser werden? Und wie können wir einfach gemeinschaftlich daran arbeiten, dass wir noch bessere Produkte und Prozesse für unsere gemeinsamen Kunden an die Rampe stellen?
Und wo siehst du die Continentale im Vergleich zu den Wettbewerbern besonders gut aufgestellt? Also was zeichnet uns aus? Was hast du vielleicht auch an Erfahrungen aus den Gesprächen mit den Vermittlern mitgenommen?
Also ich glaube, dass wir seit vielen Jahren sehr, sagen wir mal, konsequent unsere Produktwelt weiterentwickelt haben und auch ein hohes Maß an Verlässlichkeit, sagen wir mal, als Markenzeichen auch in den Markt tragen. Wir haben das ja gemeinschaftlich entwickelt, Christina. Unseren Markenclaim Vertrauen, das bleibt. Das haben wir uns ja wirklich lange überlegt.
Ja. Ne?
Lange überlegt und auch sehr bewusst gemacht. Für was steht eigentlich die Conti? Und ich finde, dieser Markenclaim, den wir haben, Vertrauen, das bleibt, fasst das sehr gut zusammen. Wir sind ja ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Und unser Verständnis, unser gemeinsames Verständnis in der Conti ist ja, dass wir ein Versprechen unseren Kunden, unseren Vertriebspartnern geben, was ja jahrzehntelang halten soll. Und dafür stehen wir und dafür wollen wir auch stehen. Und unsere Vertriebspartner und auch unsere Kunden schenken uns ja ihr Vertrauen. Und unser Anspruch ist, dass wir auch dieses Vertrauen eben halt über einen langen, langen Zeitraum auch am Ende des Tages erfüllen. Natürlich ist nicht alles auch Gold, was glänzt, ne? Also ich meine, natürlich haben wir ja auch immer wieder Verbesserungsbedarf. Aber ich glaube, das Thema Vertrauen, das bleibt unser Ansatz und auch unsere strategische Ausrichtung, getragen vom Versicherungsverein-Gedanken, der sagt schon viel eigentlich, wie wir als Conti ticken. Und das ist auch für mich ein zentrales Ziel, dass wir das auch morgen und übermorgen auch in der Krankenversicherung sicherstellen, dass wir verlässlich sind und dass wir, sagen wir, auch weiterhin tolle Produkte haben. Ich finde, das, was auch an insbesondere im Zusatzversicherungsbereich in den letzten Jahren an neuen Produkten entstanden ist, das ist schon bemerkenswert. Kann ja ein Beispiel bringen, unseren Zahnzusatztarif, den wir ja vor einigen Jahren rausgebracht haben,
CEZE,
der hat ja, sagen wir, mit der 100% Abdeckung, Da haben wir uns ganz bewusst entschieden, im Gegensatz zu vielen anderen Tarifen, die es auch im Markt dazu gibt, dass wir den nach Art der Leben kalkulieren. Mhm. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass es viel besser zu einer Krankenversicherung passt, dass wir Alterungsrückstellungen aufbauen, auch in einem Zahnzusatztarif. Und dass eben halt im Alter dadurch oder durch das Älterwerden eben halt nicht die Beiträge steigen. Und das passt, das ist, würde ich mal sagen, das entspricht auch meiner Philosophie und strategischen Ausrichtung auch für die Krankenversicherung.
Wir haben gerade schon gehört, wir haben den CEZE, den Zusatztarif, neu eingeführt. Es gibt auch einen Budgettarif. Wir haben den Premium in der Vollversicherung eingeführt. Wir haben auch im BKV-Bereich einige neue Tarifvarianten eingeführt. Können wir uns denn jetzt auch in der Krankenversicherung auf neue Tarife freuen? Wird es da zeitnah etwas geben?
Ja, also wir sind, sagen wir mal, kurz davor, oder wir werden das jetzt, wenn wir nach der Sommerpause, werden wir das machen. Wir werden unser Angebot in der betrieblichen Krankenversicherung ausweiten. Wir haben da viele interessante und gute Ideen. Und ich glaube auch, die Ansätze oder die Erweiterung, muss man schon sagen, die Erweiterung unseres Angebots, da habe ich Fantasie dafür, dass die auch im Markt gut ankommen werden. Wie überhaupt eigentlich die BKV in den letzten Jahren, ich glaube, marktweit, aber insbesondere auch bei uns sehr gut gelaufen ist. Also muss schon sagen, das ist ein Markt, der zunehmend von vielen Vertriebspartnern auch selbst entdeckt wird. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn man beides als Vertriebspartner im Angebot hat, auf der einen Seite betriebliche Altersversorgung und auf der anderen Seite betriebliche Krankenversicherung, hat man eigentlich was Tolles für Firmenkunden. Ne? Dass eine betriebliche Krankenversicherung, was unmittelbarer wirkt, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens natürlich unmittelbarer von profitieren können oder eben halt eine betriebliche Altersversorgung, die langfristig wirkt. Ich würde mal sagen, je nachdem, was der Arbeitgeber gerne eigentlich besser einschätzt oder was er eher einsetzen will eigentlich für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat er eigentlich beides bei uns in der Conti im Angebot.
Und welche Rolle kommt den Vermittlern zu? Also du hast gerade schon gesagt, in der BKV brauchen wir den Vermittler. In den Zusatzversicherungen gibt es natürlich auch Online-Abschlussmöglichkeiten oder viele Vergleiche, die, ich sag mal, sehr transparent sind. Wie siehst du das in der PKV? Ist da die Vermittlung und die Beratung der Vermittler nach wie vor relevant?
Also ich habe zwei Kinder im Alter von 30 und 32, beide verheiratet. Und wir unterhalten uns natürlich das eine oder andere Mal auch natürlich auch über Versicherungsthemen. Und wenn ich auch mit den Freunden von unseren Kindern rede, gerade zu dem Thema Vollversicherung, gerade aber auch zu dem Thema Altersversorgung, da spielt der Vermittler so eine entscheidende Rolle. Das ist derjenige oder diejenige, die eben halt, das sind die Wissensträger. Und das sind Produkte, also auch gerade Vollversicherungsprodukte, das sind ja Produkte, für die man sich ja entscheidet, eigentlich ja ein Leben lang. Ne? Ich habe eben über das Thema Versicherungsverein gesprochen, jahrzehntelange Versprechen. Und da gibt es eben halt auch in den Altern um die 30 oder 20 oder sowas, da verlässt man sich gerne auch auf eine Beratung. Da bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir das morgen und übermorgen auch noch sehen, dass die Beratung nachgefragt wird. Was sich natürlich in den letzten Jahren natürlich klar entwickelt hat, ist, dass natürlich Kunden oder potenzielle Kunden sich im Netz natürlich schlau gemacht haben. Das ist natürlich schon klar. Und künstliche Intelligenz, ChatGPT und sowas ähnliches hilft natürlich da auch, sich da gegebenenfalls aufzuschlauen. Nein, aber am Ende des Tages, um dann zu sagen, welcher Tarif ist es denn eigentlich der beste, da spielt die persönliche Beratung doch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Die Beratung ist das eine, die, ich sag mal, Annahmepolitik ist das andere. Wie können wir da denn unseren Vermittlern helfen, dass wir das gemeinsam besser hinbekommen?
Bei uns ist so in der Conti, wir halten uns regelmäßig einen Spiegel vor, ich sag mal, in Bezug auf unsere Annahmepolitik. Und dazu gehören natürlich auch Risikozuschläge und ähnliches. Die Zielsetzung ist ja diejenige, dass du, wenn du als potenzieller Kunde gewisse Erkrankungen hast, dass die Kosten, die mit diesen Erkrankungen entstehen in Zukunft, dass die eben durch den Risikozuschlag ausgeglichen werden. Und die Medizintechnik, die verändert sich ja auch. Ne? Ja. Also und vor dem Hintergrund gilt es eben halt auch selbst immer wieder sich den Spiegel vorzuhalten, sind eigentlich die Risikozuschläge noch angemessen. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt in den letzten Jahren, haben wir uns sehr intensiv mit den, sagen wir mal, 20 häufigsten Diagnosen auseinandergesetzt, auf die wir, sagen wir mal, immer mal wieder treffen im Antragsprozess und haben doch die Risikozuschläge überprüft, noch entsprechend angepasst. Und wir werden das jetzt noch mal intensivieren und ausweiten, um, sagen wir mal, noch zielgerichteter und eigentlich noch, sagen wir mal, pointierter und auch am Ende des Tages natürlich gerechte Risikozuschläge zu finden. Das ist das eine Thema. Und das zweite, es gibt noch einen, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt. In der Annahmepolitik spielt auch die Kommunikation eine ganz, ganz große Rolle. Auch insbesondere die Kommunikation zwischen Risikoprüfer und Vertriebspartner. Und auch natürlich umgekehrt.
Ja.
Und je besser die Kommunikation läuft, umso kann man auch gemeinsames Verständnis entwickeln für die jeweilige Situation und auch Position des jeweils anderen. Aber insbesondere geht es auch darum, einfach, dass dann auch ein Vertriebspartner besser erkennen kann, warum wir dann meinen, dass ein Risikozuschlag in dieser Form angemessen ist, ne? Und wann man ihn auch entsprechend überprüfen kann. Und darum haben wir auch viel bei uns in den Kundendiensten gearbeitet, die Kommunikation einfach zu verbessern, dass wir da besser werden und dass man miteinander auch auf Augenhöhe entsprechend kommuniziert und auch spricht.
Ja, ein gegenseitiges Verständnis ist da, glaube ich, Gold wert. Mhm. Wenn man versteht, was die Gegenseite will, ist es häufig auch einfacher.
Mhm.
Welche Projekte siehst du denn in der Zukunft für die Continentale? Da sind ja, ich sag mal, gerade viele digitale Themen auch unterwegs von ConHealth, Gesundheits-App, EPA. Wo siehst du da die Schwerpunktthemen und wo müssen wir da gemeinsam arbeiten?
Ich glaube, dass das Thema bei uns in der Branche, aber auch bei uns in der Continentale, das Thema Digitalisierung ist ein ganz, ganz großes Thema. Zur Digitalisierung gehört, du hast das Stichwort genannt, ConHealth. Was ist für uns ConHealth? ConHealth ist ein neues Bestandsführungs- und Leistungssystem, was wir derzeit entwickeln und auch entsprechend einführen werden. Und die Zielsetzung, die wir da haben, ist natürlich, dass wir schneller werden und dass natürlich die Prozesse auch schlanker werden. Und insbesondere, dass wir auch, sagen wir mal, mehr Prozesse, als wir das heute können, eigentlich auch dunkel verarbeiten können.
Beispielsweise bei der Leistungsabrechnung.
Beispielsweise bei der Leistungsabrechnung. Ne? Wir haben natürlich ein Programm bei uns im Einsatz, was natürlich Arztrechnungen am Ende des Tages kontrolliert, ob GOE-Ziffern eigentlich miteinander abrechenbar sind und ähnliches. Und wenn alles in Ordnung ist, dann kann man das ja auch schlank dann durchschieben. Ne? Das sollte ja auch sein. Und das können wir noch nicht in allen Fällen. Das wollen wir aber in deutlich mehr Fällen machen. Weil auch bei uns haben wir diverse Kolleginnen und Kollegen, die gehören zur Babyboomer-Generation und gehen dann irgendwann mal aus dem Arbeitsleben raus. Und der Fachkräftemangel kommt auf uns zu. Und wir sind gut beraten, sagen wir mal, Prozesse zu verschlanken und besser zu machen. Und gleichzeitig zu sagen, da wo menschliche Intelligenz notwendig ist, wo insbesondere kreative Prozesse notwendig sind, dass wir darauf uns natürlich auch konzentrieren und unsere Kolleginnen und Kollegen im Innendienst natürlich Freiräume bekommen, wenn sie eben halt eine entsprechende Digitalisierungsunterstützung bekommen. Es gibt ein zweites großes Thema, mit dem wir uns jetzt in der Branche, aber auch mit als Conti natürlich beschäftigen werden, noch intensiver, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, das ist das Stichwort Gebührenordnung für Ärzte.
Ja, ganz frisch.
Ganz frisch. Ende Mai ist ja auf dem Ärztetag, Bundesärztetag ja entschieden worden, mit einer Zustimmquote von fast 90%, dass man das Verhandlungsergebnis zwischen PKV und Beihilfe und der Bundesärztekammer jetzt der Politik vorschlägt, um eine neue Gebührenordnung für Ärzte einzubringen. Warum ist das so? Unsere jetzige Gebührenordnung für Ärzte ist 40 Jahre alt und die Medizin hat sich deutlich weiterentwickelt. Also sprich, vor dem Hintergrund ist das verständlich, dass es viele Analogabrechnungen gibt und heute und die neue Gebührenordnung für Ärzte soll eben halt dem medizinischen Fortschritt, den wir in den letzten 4 Jahrzehnten hatten, eigentlich deutlich gerechter werden und hat auch einen integrierten Prozess, dass man immer wieder, sagen wir mal, auch in dem Abrechnungsmodus up-to-date ist.
Aber was heißt das denn dann, ich sag mal, für unsere Tarife? Müssen wir die alle neu machen? Weil wir natürlich überall, ich sag mal, der, was weiß ich, maximal bis zum 3,5-fachen Satz wird abgerechnet oder ähnliches. Und wer trägt denn dann die Kosten?
Ja, das ist eine richtige Frage und man unterschätzt das, wie groß der Aufwand ist. Es ist eben halt nicht nur so zu sagen, man kommt jetzt einfach Rechnungen von Ärzten, von Leistungserbringern nach der neuen AGOE und so weiter und so fort, sondern viele Tarife bei uns, aber auch im Markt, nehmen ja Bezug auf die GOE.
Ja.
Also was weiß ich, bis zum 2,3-fachen, 3,5-fachen Satz, über einen 3,5-fachen Satz hinaus Erstattungsmöglichkeiten. Und die neue GOE sieht diese Steigerungssätze nicht mehr vor. Es gibt nur noch den robusten Einfachsatz. Und das heißt natürlich, jeder muss natürlich in seine eigenen Tarife gehen und gucken eigentlich, wie kann man eigentlich die jetzige Tarifwelt auf die neue GOE passend machen. Und das hört sich einfacher an, als es dann am Ende des Tages ist, weil wir haben ja ein Versprechen unseren Kunden abgegeben. Und wenn die GOE sich ändert, dann muss natürlich unser Versprechen auch morgen und übermorgen gleichwertig sein zu dem, was wir eigentlich vorher abgegeben haben. Wir haben in der Branche ja eine gewisse Erfahrung damit. Wir alle können uns ja ein bisschen zurückerinnern, als wir von den 3 Pflegestufen zu den 5 Pflegegraden Veränderung hatten, hatten wir ja dieses gleiche Thema. Und das blüht uns jetzt auch, sagen wir mal, für die, im Wesentlichen natürlich für die Vollversicherung, teilweise auch für die Zusatzversicherung.
Welche weiteren Herausforderungen siehst du für die kommenden Jahre? Also ich meine, es gibt ja genügend Themen neben Regulatorik, auch das ganze Thema Kostendruck im Gesundheitswesen, was ja nicht nur die PKV betrifft, sondern ja die GKV genauso. Siehst du noch weitere Herausforderungen?
Ja, lass mich noch mal kurz diesen Stichpunkt aufgreifen hier, Kostenentwicklung im Gesundheitswesen. Wir haben das ja, nehmen das ja quasi jeden Tag aus der Presse, dass ja insbesondere gesetzlichen Krankenkassen unter Druck stehen.
Ja.
Das hängt natürlich aus unterschiedlichen Gründen, sagen wir mal, hängt das zusammen. Und wir in der privaten Krankenversicherung sind auch davon betroffen, auch zwar in einer anderen Weise. Warum werden wir in einer anderen Weise davon betroffen? Die gesetzlichen Krankenkassen dürfen ja eine Vermögensrücklage nur noch in dieser Höhe haben. Das ist ja in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut worden, von 20% einer Monatsausgabe. Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, das, was eine gesetzliche Krankenkasse in den nächsten 6 Tagen als Leistungen ausgibt, darf sie maximal als Vermögen vorhalten. Das ist ja nichts.
Ja.
Und der privaten Krankenversicherung ist ja so, dass wir ja für unsere Kunden Alterungsrückstellungen ansparen, um eben halt den steigenden Gesundheitskosten mit dem Älterwerden natürlich auch gerecht zu werden. Und bei uns in der Branche sind die Rücklagen 8,5 Jahre. Das ist ein Unterschied natürlich. 6 Tage und 8,5 Jahre ist natürlich gewaltig.
Da äugen natürlich auch einige drauf möchten dieses Geld.
Ja, aber da sind wir ja glücklicherweise verfassungsrechtlich geschützt.
Ja.
Nein, aber ich will das nur noch mal deutlich machen. Natürlich ist unser Kalkulationsmodell zwischen der gesetzlichen und der privaten natürlich deutlich unterschiedlich.
Ja.
Aber von dem Leistungsdruck sind wir aber trotzdem betroffen. Und darum unterstütze ich also ausdrücklich auch die Diskussionen, das Werben um gute Lösungen, wie wir den Anstieg der Gesundheitskosten in Deutschland natürlich Herr werden können. Dazu hat die Politik ja, sagen wir mal, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja immer mal wieder versucht, Reformen anzustoßen, die einen mal erfolgreicher, der andere mal wenig erfolgreich. Aber wir müssen an das Thema ran. Da sind wir noch nicht am Ende, weil am Ende des Tages geht es doch darum, dass Gesundheit für uns hier alle bezahlbar bleiben soll.
Ja.
Und zwar in der gesetzlichen wie auch in der privaten. Also vor dem Hintergrund sind wir gut beraten, an dieses Thema gemeinschaftlich als auch politische Aufgabe heranzugehen. Eine große Herausforderung.
Ich wollte es gerade sagen, eine große Herausforderung. Vielen lieben Dank. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also wir haben über das Thema Digitalisierung gesprochen, was wir als große Chance sehen. Das Thema Regulatorik, Kostendruck und Ähnliches bleibt eine Herausforderung. Aber ich bin sicher, dass wir mit Zuversicht mit dir an der Spitze bei der Kontinentale Krankenversicherung da die Themen bewältigen werden und in den nächsten Jahren da einige Schritte nach vorne machen können. Kommen wir nun zu unserem Absacker. Du hast eben schon gesagt, das Spaghetti-Eis kommt aus Mannheim, aus der Eisdiele Fontanella. Und es war am 6. April 1969 durch einen Zufall.
Mhm.
Und zwar hat der Fontanella eine Spätzlepresse verwendet, um diese Form, dieses Spaghetti-Eis zu bekommen. Das hat aber beim ersten Mal gar nicht so gut geklappt, weil das Eis zu kalt war und die Spätzlepresse im Prinzip zu warm war, sodass es im Prinzip da durchgeschmolzen ist. Er hat dann aber nochmal nachgelegt und hat die Spätzlepresse ins Gefrierfach gelegt, sodass diese ganz kalt war und hat dann das kalte Spaghetti-Eis da durchgepresst und hat quasi danach dann die Erdbeersoße in Form der Tomatensoße drauf gemacht und dann die weiße Schokolade gehobelt, sodass das quasi aussieht wie der Mozzarella-Käse oben auf der klassischen Spaghetti.
Ja, wer das noch nicht gegessen hat oder nicht gesehen hat, der hat bisher was verpasst. Also allein das ist eine Reise nach Mannheim wert.
Und was der Fontanella aber verpasst hat, ist, dass er es nicht hat patentieren lassen, weil ihm damals die Kosten für 200 D-Mark zu hoch erschienen. Ein Fehler, wie sich natürlich jetzt herausstellt, denn das Spaghetti-Eis werden etwa 25 Millionen Portionen jährlich verkauft.
Wow.
Also da hätte er sich tatsächlich eine goldene Nase verdienen müssen. So gibt es diese Spaghetti-Eisbude in Mannheim immer noch, weil er es leider nicht hat patentieren lassen. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir haben heute einiges gelernt, nicht nur über das Spaghetti-Eis, sondern auch über die private Krankenversicherung. Und wenn euch unser heutiges Podcast-Menü gefallen hat, lasst uns gerne 5 Sterne da oder folgt oder abonniert uns. Wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, sendet diese bitte an podcast@kontinentale.de oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Alles weitere zum Thema findet ihr in unseren Shownotes. Die nächste Folge von Kontinentale à la carte erscheint am 26. August. Vielen lieben Dank und tschüss.
Danke.